Deutschlandfunk. Der Tag.
Habt ihr auch alle auf den 13. September 2023 hingefiebert, den Finger auf der F5-Taste, um die Website der EU-Kommission zu aktualisieren? Da gab es ja einen Countdown, wochenlang, bis zur Rede zur Lage der Union. Also der Europäischen Union, gehalten von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich. Hören wir doch mal rein, ob dieses starke Teasing auch eingelöst wurde.
In der Europäischen Union sind wir stolz auf unsere kulturelle Vielfalt. Wir sind das Europa der Regionen mit einer ganz besonderen Vielfalt an Sprachen, Musik, Kunst, Traditionen, Handwerk, kulinarischen Köstlichkeiten.
Das mal nur als kleinen Appetit happen. Und dann kommen wir gleich zu einem der kompliziertesten und langwierigsten Konflikte der Welt. Für den Friedenspakt zum Nahostkonflikt, da gab es damals den Friedensnobelpreis. Aber leider bis heute keinen Frieden. Und jetzt? Jetzt reden wir drüber, wie es weitergehen kann. Und zwar hier in Der Tag von und mit Sarah Zerback. Hi. Kulinarische Köstlichkeiten, Part. Und davon viel. So, dann habe ich schon mal so einen kleinen Eindruck von der Rede heute. Ich muss sagen, ich habe sie mir nicht komplett angehört. Dafür habe ich ja Klaus Remme, alle der Tag-Ultras werden ihn kennen, unser Corrie in Brüssel. Ich habe nur so ein bisschen nerdmäßig auf der Website geguckt, was da so steht. Zum Beispiel mehr Sicherheit, Wohlstand, soziales Wohlergehen in Europa. Das haben wir letztes Jahr versprochen und wir haben wortwörtlich Versprechen gehalten. So steht's da. Klaus, war das auch so der Ton der Rede heute? Eigenlob?
Ja, ich glaube schon, Eigenlob in Form einer Bilanz, denn natürlich ist diese letzte Rede vor dem Wahltag und somit begann sie ja. Sie sagte, es sind noch weniger als 300 Tage, dann gehen die Europäerinnen und Europäer an die Wahlurnen. Dass das eine gute Gelegenheit ist, zurückzuschauen, das ist nachvollziehbar. Und die Kommission ist da auch proaktiv gewesen. Da hat man nicht auf die Rede gewartet, sondern es gab im Netz schon, ich würde mal sagen, 3 Tage vorher eine visuelle Bilanz mit den Erfolgsdaten, denn diese Kommission nimmt für sich in Anspruch, 90% ihrer Vorhaben, die sie 2019 angekündigt hat, umgesetzt zu haben. Und das erklärt auch, warum vom Ton her diese Rede ein bisschen anders war als in den Vorjahren. Klar, im vergangenen Jahr dominierte die Ukraine aus dem natürlichen Anlass. Das war die erste große Rede nach dem Überfall. Aber normalerweise ist die Rede eben auch gespickt mit Legislativvorschlägen. Da sagt die Kommissionspräsidentin, das habe ich vor und das gehen wir jetzt an und dann kommen Vorschläge detaillierter Natur. Das alles fehlt natürlich 9 Monate vor den Wahlen, wo das meiste erledigt ist.
Okay, also dann verstehe ich dich aber richtig, dann war die jetzt nicht nur rückwärtsgewandt, die Rede, so nach dem Motto, das haben wir alles erreicht, sondern es ging auch in die Zukunft, das hatten sich ja auch viele gewünscht, dass das so sein wird, eben mit Schwerpunkten. Welche hat sie denn gesetzt, Ursula von der Leyen, welche Pläne hat sie?
Na, einige vermissen immer noch konkrete Details in Bezug auf Ankündigungen, die sie heute in der Rede betonte. Aber im Großen und Ganzen begann sie mit ihrem Thema, das sich durch die gesamte Kommissionsamtszeit zog, der sogenannte Green Deal, das heißt der Weg hin zur Klimaneutralität, ein gewaltiges Werk aus unterschiedlichsten Gesetzesvorhaben, die zum großen Teil auf dem Weg sind, die aber jetzt gegen Ende zu immer mehr Kontroverse führen, insbesondere zwischen den Grünen, die sagen, es ist nicht genug, und dem rechten Flügel des Parlaments, die sagen, wir brauchen eine Pause, insbesondere die Industrie muss mit all diesen neuen Pflichten und Auflagen fertig werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mhm. Vor dem Hintergrund ist es ja vielleicht auch ganz interessant, was sie da in Richtung China und Elektroautoindustrie gesagt hat, ne? Also das will sie sich ja jetzt mal genauer anschauen. Und eine, super Bürokratendeutsch, Anti-Subventionsuntersuchung einleiten. Klaus, welchen Reim machst du dir darauf?
Ja, das gehörte, meiner Ansicht nach ist das die Kehrseite der Medaille. Diese stärkere, ich will fast sagen, Empathie für die Situation der europäischen Industrie im globalen Wettbewerb. Und das alles unter dem Vorzeichen dieser Klimaschutzpolitik, die aus Brüssel kommt. Von der Leyen hat sich sehr bemüht, heute mehrfach in der Rede zu betonen, Und sie sprach dabei schon von der nächsten Phase des Green Deals, in der sich die Industrie darauf verlassen könne, dass sie weiter von Brüssel aus unterstützt wird.
As we enter the next phase of the European Green Deal, one thing will never change. We will keep supporting European industry throughout this transition. They can rely on that.
Und konkret zeigt sie das am Beispiel, du hast es erwähnt, des Wettbewerbs mit China. Da gab es Kritik an unfairen Handelspraktiken. Sie sagte, in Europa habe man nicht vergessen, wie die Chinesen die Solarindustrie, die europäische, aus dem Markt gedrückt haben durch riesige Subventionen. Dies wiederhole sich jetzt im Falle von Elektrofahrzeugen, ein riesiger Markt mit veritablen Interessen der Europäer. Und deswegen kündigte sie eine Anti-Subventionsuntersuchung an mit Blick auf chinesische Elektrofahrzeuge.
As we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China.
Auch da wird also Verständnis mit der Industrie signalisiert. Das geht weiter. Sie sagte, es wird sektorale Dialoge geben, damit wir wissen, wo hapert es bei der Umsetzung und wo kann man weiter unterstützen.
Weiteres Riesenthema ist natürlich die Dauerdebatte, muss man inzwischen sagen, um die EU-Asylrechtsreform. Was kann Ursula von der Leyen denn da in den nächsten knapp 300 Tagen noch reißen? Also vielleicht zumindest mal als Zwischenerfolg. Was würdest du sagen?
Ich glaube, da bleibt ihr nicht viel mehr als der Appell, denn im Moment geht es darum, eine Lösung zu finden, eine Einigung, denn die Einigung der Innenminister, die hat ja stattgefunden. Und beim Thema Migration, da hat sie eindringlich gefordert und gesagt, wir sind noch nie so nah gewesen. Sie hat ja diese Rede hauptsächlich auf Englisch gehalten, aber sie macht das immer so, dass sie dann völlig unvermittelt eine Passage auf Französisch einfliegt oder auf Deutsch. Migration, dieses Thema hat sie auf Französisch abgehandelt und sie sagte, wir hören das gleich, zeigen wir, dass wir Migration effizient und gleichzeitig humanitär regeln können. Wir sind so nah dran wie noch nie. Schließen wir diese Arbeit ab.
Un accord sur le pacte n'a jamais été aussi proche. Montrons que l'Europe peut gérer l'immigration avec efficacité et compassion. Finissons le travail.
Ob es dazu kommt, man wird sehen, das wissen wir alle, das ist das heikelste Thema in dieser Europäischen Union. Es ist bisher nicht gelungen, einen Konsens über die Verteilung von Flüchtlingen herzustellen. Es gab andere Facetten des Themas, so will von der Leyen, hat sie heute angekündigt, eine Konferenz gegen Menschenhandel. Und auch, dass die Situation an den Außengrenzen gehört dazu. Ein dringendes Plädoyer jetzt Bulgarien und Rumänien die Erlaubnis zu geben, dem Schengen-Raum beitreten zu können.
Ja. Eine ganz schöne Palette an Themen und es wird deutlich, Krise, Krise, wohin man blickt. Also ob es jetzt das Migrationsthema ist oder auch, wir erinnern uns in den letzten Jahren, Corona, dann natürlich der Ukraine-Krieg. Also da ist schon auch richtiges Krisenmanagement gefragt an der Position. Wie ist denn da so deine Einschätzung? Ist Ursula von der Leyen eine gute Krisenmanagerin?
Also du hast die Stichworte genannt, es waren außergewöhnliche Krisen, es waren zumindest, nehmen wir mal die Ukraine, existenzielle Krisen für die Ukrainer sowieso, aber dieser Angriff, er gilt ja als ein Angriff auf die freie Welt, die westliche Welt und insofern verbucht sie es als Erfolg und ich glaube selbst politische Konkurrenten wie die Sozialdemokraten, ich habe gestern mit Jens Geier gesprochen, dem Chef der SPD-Abgeordneten im Europaparlament, die suchen da jetzt nicht verzweifelt das Haar in der Suppe. Sie sagen, ja, bei der Pandemie hat sie gute Arbeit geleistet nach Anlaufschwierigkeiten. Beim Green Deal wurden die richtigen Weichen gestellt und in der Ukraine ist es einfach, in der Ukraine-Politik ist es Ursula von der Leyen gelungen, viele Sanktionspakete zu schnüren. Jeder weiß, dieses Sanktionsregime hat Lücken, das schmerzt und Russland hat gelernt, mit diesen Sanktionen zu leben. Aber dennoch nimmt sie für sich in Anspruch, dass die EU hier in bisher nicht dagewesener Art und Weise Geschlossenheit geübt hat. Das zeigt sich an den Sanktionspaketen, aber auch an dem großen Thema Waffenlieferungen. Ein völlig neues für diese Europäische Union in ihrer Amtszeit.
Was zieht sie denn selbst daraus für einen Schluss? Also hat sie mal was dazu gesagt, ob sie jetzt nochmal kandidieren will? So lange ist es ja nicht mehr hin bis zur Wahl. Du hast es ja gesagt.
Das ist wahr. Und ich glaube, viele haben darauf gewartet. einige darauf gehofft, dass sie sich hier aus der Deckung wagt und sagt, jawohl, ich trete noch einmal an oder aber eine zweite Amtszeit ausschließt. Beides ist nicht geschehen. Ursula von der Leyen hat sich sehr als eine Präsidentin hingestellt, die noch voll an der Arbeit ist für diese Amtszeit, so will sie wahrgenommen werden, nicht etwa als Wahlkämpferin. Das würde sie politisch, glaube ich, auch nur beschädigen. Und ich sehe sie nicht unter Zeitdruck. Sie weiß um ihre Stärke innerhalb der Europäischen Volkspartei ohnehin und denkt, dass die Zeit für sie spielt. Ich glaube, sie hat da recht.
Aber du kommst ja frisch aus Berlin nach Brüssel. Kann man sich das vorstellen, dass ein Bundeskanzler so kurz, also 300 Tage vor der Bundestagswahl, sich dazu nicht mal äußert und dann nicht jeden Tag einfach gelöchert wird, inklusive von dir und den Kollegen?
Naja, das ist natürlich in Brüssel Thema hinter den Kulissen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube hier, der Vergleich zum Bundestagswahlkampf, der darf einfach nicht ganz gezogen werden. Dazu ist Brüssel einfach eine zu unterschiedliche Landschaft und das ganze Modell rund um die Bildung der Kommissionspräsidentin nach den letzten Wahlen hat ja gezeigt, wie sehr Brüssel die Europäische Union fremdelt mit für uns ganz selbstverständlichen Mechanismen wie dem System der Spitzenkandidaten. Denn wenn es danach gegangen wäre, dann hieße der Kommissionspräsident Manfred Weber. So ist es nicht gekommen, weil die Rollenverteilung eine ganz andere ist und die Nationalstaaten nun mal eine sehr viel stärkere Rolle spielen. Das ist übrigens ein Grund, wenn ich wieder auf die Rede zurückkomme, warum sie in Sachen Beitrittsperspektive, Vergrößerung der Europäischen Union, also ein großes, auch existenzielles Thema für die EU, nicht viel gesagt hat. Sie weiß, das ist ein Thema, da sind die Nationalstaaten ganz, ganz stark dran. Jeder weiß, man hat der Ukraine eine europäische Perspektive aufgezeigt, auch den Westbalkanstaaten. Die Verhandlungen laufen ja auch Moldau. Aber wie das weitergeht, wie konkret es wird, das wird im Kreise der Nationalstaaten entschieden. Da gibt es Berichte, die im Oktober und im November anstehen von Seiten der Kommission. Aber dann kommt ein Gipfel im Dezember und der wird Weichen stellen für die Vergrößerung, die geostrategisch natürlich im Interesse der Europäer ist. Das hat Ursula von der Leyen heute betont, aber die eben auch Reformen nicht nur in den neuen Beitrittsländern nach sich zieht, sondern eben auch von der EU selbst erfordert. Und da ist bisher noch wenig geschehen.
Ja, spannend, dass das gar nicht so einen großen Raum eingenommen hat. Aber ich muss sagen, ich bin gedanklich noch dabei, dass du sagst, die Gerüchteküche, die brodelt. Da spielt da deiner Meinung nach auch eine Rolle, dass sie vielleicht auch ganz andere Ambitionen haben könnte, auch Richtung NATO. Auch das ist ja sogar bis nach Köln schon zu mir rüber geschwappt. Hältst du das für eine schlüssige These?
Na, eigentlich nicht. Wir wissen, Jens Stoltenberg ist mehr oder weniger gegen seinen Willen aufgefordert worden, noch ein weiteres Jahr dran zu hängen. Und man hat nun einige Kandidatinnen und Kandidaten dafür im Kreis der NATO-Mitgliedstaaten angehört. Es ist zu keiner Einigung auf einen Nachfolger, eine Nachfolgerin für Jens Stoltenberg gekommen. Dann hat er sich bereit erklärt. Das Thema kehrt also wieder auf die Tagesordnung zurück. Ich glaube, sein Vertrag läuft bis zum Oktober des nächsten Jahres. Diese beiden Funktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Dinge, die sprechen dafür, immerhin. Von der Leyen hat verteidigungspolitischen Hintergrund als Ministerin. Von der Leyen versteht sich gut mit Paris, versteht sich gut mit Washington. Aber wenn wir mal die Machtfülle dieser beiden Positionen vergleichen, dann, glaube ich, bietet das Amt der Kommissionspräsidentin ungleich mehr Spielraum.
Wäre ein echtes Downgrade, ne? Gut, dann also EU-Kommissionspräsidentin vielleicht, wir wissen es jetzt heute noch nicht, aber da vielleicht nochmal abschließend. Glaubst du denn, sie hätte da den nötigen Support, den sie bräuchte, also in der eigenen Fraktion, in der EVP, aber auch generell? Also das wäre ja schon auch so, dass die sich da alle einig sein müssten, dass sie es dann wieder wird, ne?
Na, sie braucht eine Mehrheit. Es müssen sich nicht alle einig werden, aber immerhin braucht sie eine Mehrheit im Parlament. Das war beim letzten Mal knapp und das wird möglicherweise wieder knapp. Wir werden auf das Wahlergebnis achten. Jeder rechnet damit, dass die Rechtsparteien zulegen. Aber ich glaube, von der Leyen kann mit dieser ersten Amtszeit wuchern. Das hat sie heute versucht. Wenn ich mir die Reaktionen auf die Rede anhöre, dann ist eigentlich so die kritische Breitseite die absolute Ausnahme. Ich will mal hier, weil wir gerade darüber reden, Martin Schirdewan kurz einmal anspielen, den Co-Vorsitzenden der Linksfraktion. Und er war eigentlich derjenige, der wirklich sehr, sehr kritisch mit der Präsidentin umgegangen ist, weil er Defizite in der Sozialpolitik ausgemacht hat. Hören wir mal kurz seine Anklage in Bezug auf mangelnde Handlungen wegen steigender Lebensmittelpreise.
Sie haben nichts gegen die Lebenshaltungskostenkrise gemacht. Sie haben keine Preisdeckel eingezogen. Sie haben die Spekulation nicht verhindert. Sie haben sie nicht beendet. Und Sie haben keine nachhaltige Übergewinnsteuer eingeführt. Und die Situation ist derzeit, dass 95 Millionen Menschen in der Europäischen Union von Armut bedroht sind. Das ist doch die Bilanz, an der Sie sich messen lassen müssen.
Also ein völlig neuer Winkel, den Schirdewan da anspricht. Und ich muss sagen, in der Tat, Initiativen in Sachen Sozialpolitik gab es in dieser Rede wenige. Das ist auch ein Kritikpunkt, den die Grünen ausgemacht haben. Der Chef der Grünen-Gruppe im Parlament, Rasmus Andresen, sagte, sie bleibe auf dem sozialen Auge blind.
Klaus, ich danke dir wie immer für deine Einschätzung.
Gerne. Also, mach's gut, Sarah.
Mach's gut. Tschüss, Klaus.
Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States.
Die drei, also vor dem Weißen Haus, Applaus, Reden, dann Stille. Unterschriften unter das sogenannte Oslo-Abkommen werden gesetzt. Das wurde über Monate im Geheimen in Norwegen ziemlich hart verhandelt. Aber es sind dann eben diese Bilder im Rosengarten in Washington, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Vor allem dann der Handschlag zwischen Rabin und Arafat. Clinton, der Rabin noch so ein bisschen in die richtige Richtung stupst. Ich habe es mir noch mal angeguckt. Und jetzt ist Benjamin Hammer in der Leitung. Benjamin, lass uns doch mal zusammen diese 30 Jahre zurückspulen. Also ich weiß, wir beide waren da erst 10 Jahre alt, aber ich weiß eben auch, dass du darüber mit echt vielen Menschen gesprochen hast, auch zum Beispiel, als du 5 Jahre Cori in Tel Aviv warst. Wie viel Hoffnung steckte denn da damals drin, in diesem Handschlag für den Frieden in Nahost?
Wahnsinnig viel Hoffnung. Also ich habe mich vor ein paar Tagen mit Aaron David Miller unterhalten. Der hat den sogenannten Oslo-Prozess für die US-Regierung, fürs Außenministerium begleitet und der war ganz nah dran. Und der hat mir gesagt, damals, als er auf der Wiese vor dem Weißen Haus stand, dachte er, das ist der Anfang vom Ende des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern. Das kann man jetzt nicht mehr kaputt machen oder zurückdrehen. Und der zweite Punkt, an dem wir heute sehen, wie hoffnungsvoll die Menschen waren, die Leute reden in der Regel voller Respekt und Anerkennung über diesen Moment vor dem Weißen Haus. Klar, es gibt immer Gegner, aber bis heute sagen Israelis und Palästinenser, die an den Verhandlungen beteiligt waren, da lag sehr viel Hoffnung in der Luft. Und wenn Israelis und Palästinenser heute, 2023, sich bei einer Bewertung so einig sind, dann heißt das was. Und der letzte Punkt, warum ich mit diesem Tag immer noch Hoffnung verbinde, die Fotos von jenem Tag. Du hast gesagt, wir waren 10 Jahre alt. Es wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, wir haben das intensiv verfolgt. Aber die Fotos haben sich trotzdem in mein Gedächtnis eingebrannt, die ich dann später gesehen habe. Bill Clinton, der mit ausgebreiteten Armen hinter Yitzhak Rabin und Yasser Arafat steht. Und die beiden waren verfeindet. Das ist keine Übertreibung. Und dann reichen sich die beiden die Hand. Und das war natürlich ein Moment voller Inszenierung. Aber dieses Foto, das berührt mich bis heute. Von daher sehr viel Hoffnung am 13. September 1993.
Du sagst, die beiden waren verfeindet, Rabin und Arafat. Wie groß war das dann damals, diese Geste? Ich will auf die Fallhöhe hinaus, also in der damaligen Situation.
Also die war riesengroß, die Fallhöhe. Yasser Arafat und die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, das war bis 1993, waren das für die Israelis Terroristen, Feinde, die aus dem Exil agierten, die nicht in den palästinensischen Gebieten waren. Jahrzehnte des Konfliktes schon damals, voller Gewalt. Also eine extrem hohe Fallhöhe und schwierige Lage. Aber die Lage war damals im Alltag vielleicht weniger schwierig und katastrophal, als das in den Folgejahren der Fall sein würde und vielleicht heute. Es gab damals in Israel und den palästinensischen Gebieten bis auf wenige Ausnahmen Noch keine Selbstmordattentate von palästinensischen Terrorgruppen. Der israelische Siedlungsbau, der war bei weitem noch nicht so vorangeschritten wie heute. Es gab auch deutlich mehr Kontakt, alltäglichen Kontakt zwischen Israelis und Palästinensern. Die Bewegungsfreiheit war größer, als das heute der Fall ist. Das erzählt mir auch immer wieder ein bekannter und ehemaliger Mitarbeiter aus dem Gazastreifen. Und um noch etwas Positives zu sagen, aus damaliger Perspektive, beide Seiten kamen eben zur Erkenntnis, dass man diesen Konflikt nicht mit Gewalt, sondern nur mit Verhandlungen lösen kann. Also von daher schwierige Lage auch damals, aber aus meiner Sicht deutlich mehr Hoffnung als Hoffnungslosigkeit.
Mhm. Über die Bilder aus dem Weißen Haus, aus dem Rosengarten haben wir gesprochen. Die sind damals um die Welt gegangen und gleichzeitig wissen wir auch, dass dem Ganzen ja monatelange Geheimverhandlungen vorausgegangen sind in Oslo und dann eben mit dem erklärten Ziel, eine Zwei-Staaten-Lösung zu schaffen, Frieden. Wie genau haben sich die Unterzeichner das denn vorgestellt damals?
Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Vorgestellt in den Köpfen vielleicht, aber nicht auf Papier. Das wurde so konkret, wie wir heute über eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung sprechen, damals nicht vereinbart und nicht besprochen. Klar, damals gab es die Position schon, dass sich Israel aus den 1967 eroberten und besetzten Gebieten zurückziehen soll, also Gazastreifen, Westjordanland, Ost-Jerusalem. Und ja, damals gab es auch schon die Vorstellung, dass auf diesem Gebiet einmal ein Staat Palästina gegründet werden soll. Aber das hat die israelische Seite zum Beispiel gar nicht bestätigt oder anerkannt. Und das war eben auch nicht Teil des Oslo-Abkommens. Und es gibt Beobachter von damals, die heute immer noch darauf verweisen, dass zum Beispiel der israelische Premier Yitzhak Rabin sich damals eine Aufgabe von Ost-Jerusalem zugunsten der Palästinenser nicht vorstellen konnte. In diesem ersten Oslo-Abkommen, da ging es erstmal nur um die gegenseitige Anerkennung, also PLO, Israel, einen begrenzten Abzug der israelischen Armee aus palästinensischen Gebieten und eine sehr begrenzte Selbstverwaltung für die Palästinenser. Und diese ganzen schwierigen Fragen, die bis heute nicht gelöst sind, Rückkehrrecht von palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen, Ost-Jerusalem, die wurden ausgeklammert. Wie gesagt, von einer Zwei-Staaten-Lösung war überhaupt keine Rede. Und heute gibt es wiederum viele, die sagen, genau das war eine Schwachstelle der Oslo-Abkommen.
Also hatte das Ganze eigentlich nie eine wirkliche Chance?
Es begann zumindest wenig konkret und dadurch hatten jene eine Chance, die das Ganze torpedieren wollten. Und man hat sich später eben, die Hoffnung damals war, wir werden uns bei den vielen ungelösten Fragen noch einigen. Und dazu kam es nicht. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, 30 Jahre im Vergleich zu heute, zum Status quo, da war die Chance da. Die Chance lag da. Aaron David Miller, der Mann aus dem US-Außenministerium, mit dem ich gesprochen habe, der hat eben vor kurzem mir nochmal gesagt, der Umstand, dass Israelis und Palästinenser überhaupt miteinander verhandelt haben, der habe auf heldenhafte Art und Weise gezeigt, was möglich ist. Und wenn du sagst, hatte damals keine Chance im Vergleich zu heute, aber hallo, weil heute keine Friedensverhandlungen mehr, keine offiziellen Verhandlungen oder Gespräche mehr, überhaupt nicht. Keine Vermittlungen der USA, keine Friedensgipfel, keine Fotos mehr vor irgendwelchen Kongresshotels, wo man verhandelt. Und diesen sogenannten Friedensprozess, das ist ja ein Wort, was sich wirklich fast eingebrannt hat in den letzten 30 Jahren, diesen sogenannten Friedensprozess, den gibt es heute gar nicht mehr.
Also unterm Strich, das klingt da ja ganz deutlich durch, ist der Nahostkonflikt auf jeden Fall ein Krieg der Erzählung auch, ne? Also welches Narrativ, wie man ja heute so schön sagt, sich da durchsetzt. Lass uns doch vielleicht nochmal genau sortieren. Du hast schon so ein paar wichtige Stichpunkte genannt. Aber was dem Frieden auch heute noch im Weg steht. Also für Israel ist ja auf jeden Fall zentral, dass sie auch in der arabischen Welt anerkannt werden als Staat, oder? Ist das so der große Knackpunkt?
Da gab es ja in den vergangenen Jahren durchaus Bewegung. Israel hat, man muss schon sagen, praktisch am israelisch-palästinensischen Konflikt vorbei, der da gar keine so große Rolle gespielt hat, mit mehreren arabischen Staaten offizielle diplomatische Beziehungen aufgenommen. Wenn die Israelis sich da loben wollen, aus Sicht der israelischen Regierung, dann wird eben darauf verwiesen, schaut doch mal her, mit denen können wir Frieden machen. Die sind bereit, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten können wir offizielle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Das geht halt mit den Palästinensern nicht. Das ist ein bisschen verkürzt, weil die Lage zwischen Israelis und Palästinensern natürlich unfassbar komplizierter ist, weil ja um Land, um Territorium gestritten wird, was bei den anderen nicht der Fall ist. Wenn man die Israelis fragt, warum gibt es denn keinen Frieden zwischen euch und den Palästinensern, das ist jetzt die israelische Perspektive, ja, dann geht es um die Argumentation, dass die Hamas, die von Israel, den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird und die den Gazastreifen kontrolliert, Israel bis heute nicht anerkennt, auch häufiger rhetorisch zur Vernichtung aufruft. Aber die Hamas hat, das muss man dazu sagen, längst durchblicken lassen, dass sie eine klassische Zwei-Staaten-Lösung mit einer klaren territorialen Aufteilung akzeptieren würde. Nochmal kurz zurück zur israelischen Perspektive. Wenn wir uns die letzten 30 Jahre anschauen, dann lautet Israels Argument, die Palästinenser haben nie, die palästinensische Führung hat nie sich wirklich gegen den Terror ausgesprochen, gegen Gewalt ausgesprochen, genug gegen den Terror unternommen. Der Vorwurf war immer Yasser Arafat, der wie gesagt für die Israelis bis 1993 selbst ein Terrorist war, der habe in den 90er Jahren nicht genug gegen den Terror unternommen. Und auch heute kommt noch der Vorwurf, die palästinensische Führung unternehme nicht genug gegen den Terror. Sie finanziere zum Beispiel noch die Hinterbliebenen von Terroristen. Das stimmt, aber es wäre verkürzt zu sagen, deswegen ist der Oslo-Prozess gescheitert.
Ich glaube auch. Also verkürzen darf man in diesem komplexen Konflikt einfach gar nichts. Da kann man niemandem diese Komplexität ersparen. Dann schauen wir noch mal auf die palästinensische Sicht. Ist und bleibt da der Siedlungsbau quasi das größte Hindernis für eine Friedensregelung?
Absolut. Also es geht um Territorium. Der Traum der Palästinenser, einen eigenen Staat, einen eigenen souveränen Staat zu haben, mit der Kontrolle der Grenzen, mit einem eigenen Flughafen, mit Botschaften, internationaler Anerkennung, normalen Grenzübergängen, der ist ja, und das bezweifeln auch die Israelis nicht, absolut nicht in Erfüllung gegangen. Ein Erbe von Oslo ist die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde. Ich sage so genannt, manche Kollegen von mir nennen sie auch nur noch palästinensische Behörde, weil im Namen steckt was drin, was nicht der Fall ist. Mhm. Die Palästinenser sind nicht autonom. Wenn der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas nach Jordanien reisen will oder ein hochrangiger palästinensischer Anführer, dann braucht er oder sie dafür die Genehmigung der Israelis. Wenn ein Palästinenser von Ramallah nach Jaffa zum Fischessen fahren möchte, Jaffa, die Hafenstadt neben Tel Aviv, mittlerweile Teil von Tel Aviv, dann braucht er dafür einen Passierschein, den er oft nicht bekommt. Die israelische Besatzung, die ist so weit vorangeschritten, dass eben mittlerweile fast alle sagen, diese klassische Zwei-Staaten-Lösung, Palästina im Gebiet des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ostjerusalems, das ist nicht mehr möglich. Und damit muss man sagen, das, was ja im Geist dieser Oslo-Zeit vereinbart wurde und das, wofür dieses Foto steht von damals, da ist sehr, sehr viel möglich. Das ist in der Form leider heute, muss man sagen, nicht mehr möglich.
Aber wenn es keine Zwei-Staaten-Lösung ist, wäre es denn dann eine Ein-Staaten-Lösung? Ich meine, die wäre ja quasi das Ende des zionistischen Projekts, ne? Also Israel als Heimat für das jüdische Volk. Sowas denkbar?
Es gibt immer mehr Palästinenser, junge Palästinenser, die sagen, das ist die einzige Variante, auf die es hinauslaufen wird. Wenn ihr uns besetzt, wenn es israelische Siedlungen um Ramallah, um unsere vermeintliche provisorische Hauptstadt herum. Palästinenser würden Ramallah nie eine Hauptstadt nennen, aber du weißt, was ich meine. Wenn ihr quasi unsere Verwaltung einkesselt mit Siedlungen und immer so weitermacht, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen müssen, ja, was ist denn nun? Und wenn dann ein Palästinenser, dann gibt es ja im Grunde genommen, welche Varianten gibt es? Es gibt die schlimme Variante, ein erneuter Krieg mit Flucht und Vertreibung. Das will hoffentlich niemand. Es gibt die Variante, wir machen weiter so wie bisher. Dann würde man aber fest und fortschreiben, dass eine Seite, die Israelis, die andere Seite, die Palästinenser, kontrolliert, dominiert, viele würden auch sagen entrechtet, eigentlich auch nicht im Interesse der Menschen. Die Einstaatenlösung, du hast das schon angesprochen, wird von Palästinensern gefordert, weil sie sagen, was soll denn sonst geschehen, würde aber bei gleichen demokratischen Rechten für alle dazu führen, dass Israel, wenn man das gesamte historische Mandatsgebiet Palästina mit reinnimmt, die jüdische Bevölkerungsmehrheit verlieren würde. Dann wäre das genau das Ende des jüdischen Staates, so wie er im Moment existiert.
Und das mit einer Regierung, die noch nie so rechts war in Israel, ne?
Genau, und die so deutlich, wie noch keine andere israelische Regierung sagt, erstens, es soll keinen palästinensischen Staat geben und zweitens, das Territorium, Westjordanland, Ostjerusalem, das gehört uns. Das ist das uns versprochene Land und das werden wir nicht aufgeben. Die Palästinenser machen den Israelis schon seit Jahren den Vorwurf, dass sie international möglicherweise von Zwei-Staaten-Lösungen reden, aber in den letzten 30 Jahren den Siedlungsbau vorangetrieben haben. Aber dass eine Regierung das wirklich ganz klar ausspricht, das hat erst die in Teilen rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu im vergangenen Jahr getan. Und dann wird natürlich die Frage, ja, was ist denn nun, wohin soll das führen, noch wichtiger. Und ja, diese Frage muss man beiden Seiten stellen. Und ja, beide Seiten tragen eine Mitverantwortung für die desolate Lage heute. Aber der starke Akteur, das ist Israel. Und wenn dieser starke Akteur Israel Anspruch auf das komplette Gebiet erhebt, dann muss er aus meiner Sicht unbedingt und bald die Frage beantworten, in welcher Form die Palästinenser dort leben sollen, ob sie unterdrückt werden sollen oder ob sie eine Art Staat bekommen. Ja, was ist denn nun? Diese Frage kann man 30 Jahre nach Oslo, muss man unbedingt in Richtung Israel fragen.
Ja, und was ist denn nun mit der Tag? Muss man ja wohl mal fragen in Richtung Philipp May und Sarah Zerback, die das Ganze hier verantwortet haben und zusammengewuppt. Ja, ich kann das mal kurz stellvertretend beantworten. Für heute ist der Tag erstmal over, ish over. Es kommt aber morgen ein neuer Tag, das ist ja auch immer das Gute. Deswegen an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal kurz unsere Mailadresse an alle, dertag@deutschlandfunk.de für Feedback und Anregungen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.